Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Im Wallmisteier wird ein spezielles Jubiläum gefeiert. Das Kloster St. Johann schaut auf 1250 Jahre zurück. Vom Karl dem Grossen bis heute, die Benediktinerinnen sind die Hüterinnen von einer einmaligen Tradition. Und die weltberühmten Fresken machen das Kloster zu einem Schatz von europäischem Rang. Diese Sendung starten wir aber mit dem alpinen Kraftwerk Sedrun Solar. Vor einem Jahr war es ein Spatenstich. Wir sind gegüchselt, ob das Ganze auf Kurs ist. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Die Euphorie für den Solarexpress, das Förderprogramm vom Bund für hochalpine Solaranlagen, war im Jahr 2022 gross. Überall im Kanton sind Projekte wie Pilz aus dem Boden geschossen. Viele von denen sind mittlerweile abgebrochen worden. Unter anderem gerade letzte Woche eins in Saufers. Oberhalb von Sedrun sieht es anders aus. Dort geht es seit einem Jahr vorwärts mit der Grossanlage Sedrun Solar. Jasmin Schneider war heute auf der Baustelle.
Bergidylle und Naturpur ist oberhalb von Sedrun an dem Augusttag nicht viel um. Fast schon im Minutentakt fliegt ein Helikopter grosse Solarplatten und mehrere Meter hohe Eisenkonstruktionen durch die Luft. Platziert sie am richtigen Ort und eine Handvoll Arbeiter baut dann alles zusammen. Es wird fleissig geschafft auf der Baustelle von Sedrun Solar, der ersten alpinen Photovoltaik-Grossanlage der Schweiz. Bis 2028 soll sie Strom für bis zu 6'500 Haushalte liefern. Genau beobachtet wird das Vorhaben von Cyril de Platzes. Er ist Geschäftsleiter der Sedrun Solar AG.
Man ist immer angespannt, vor allem, dass kein Unfall passiert und dass die Anzahl Tische montieren können. Aber es geht mir gut, das belastet mich eigentlich praktisch nicht.
Vor einem Jahr hat der Bau der Solaranlage auf dem Boden der Gemeinde Dujetsch gestartet. Realisiert wird sie vom eigenen Energieunternehmen Energia Alpina und der Basler Aventron. Ein Teil der Anlage steht mittlerweile, wie Martin Gaweng sagt. Er ist verantwortlich für alles, was mit dem Solarmodul zu tun hat.
4-5% haben wir jetzt gebaut. Wir sind leicht nach dem ursprünglichen Terminplan, aber jetzt es hat ein bisschen Zeit gebraucht, bis alles ein bisschen zu rollen gekommen ist, bis alle wissen, wie was funktioniert. Und jetzt sind wir eigentlich mit dem Leistungswert zufrieden.
Bis Ende Jahr muss die Anlage zu 10% am Netz sein. Sonst gibt es kein Geld aus dem Solarexpress am Förderprogramm vom Bund. Das Ziel 6 sogar noch mehr wie die 10% schaffen, sagt Martin Gaweng. Für das muss aber das Wetter mitmachen.
Also ein Tag wie heute ist eigentlich perfekt. Nicht zu viel Thermik, nicht zu viel Wind, dann können wir noch relativ lang fliegen. Sonst schränkt das ein bisschen ein. Wir sind eben eigentlich zuversichtlich, dass wir die Minimum, die 10% schaffen. Klar, wenn es jetzt im September einen Meter Schnee gibt oder so, dann wäre es nicht so gut.
Gerade an sonnigen Tagen, die optimal sind, um mit dem Helikopter zu fliegen, kann das Team vor Ort 20 bis 30 Solartische montieren und verkabeln. Das Wetter ist aber nicht die einzige Herausforderung der Arbeiter auf der Baustelle von Sedrun Solar, wie der Geschäftsleiter Cyril de Platzes sagt.
Materialien kaufen, Eisen kaufen, Eisen zuschneiden, Eisen zusammenschweissen, dann die Tische zusammenschweissen und dann wieder transportieren, dann aufladen, oben dann richtig zusammenbauen, die Unterkonstruktion. Und dann anfliegen und dann montieren und dann verkabeln alles. Ja, es ist eine Kette. Und das muss alles ineinander spielen. Das ist eine Herausforderung. Und jetzt sehen wir, dass wir das schaffen.
Mittlerweile ist das Team auf der Baustelle von Sedrun Solar aber eingespielt. Sobald der Helikopter die Solarpanels und die Eisentische angeliefert hat, geht es nur etwa 6 Minuten, bis alles aufgestellt und fertig montiert ist.
Fertig gebaut soll die Solaranlage Sedrun Solar im Jahr 2028 sein. Sie kostet 85 Millionen Franken. Auf einen Bautag abgerechnet macht das etwa 130'000 Franken. Vor seinen Ferien ist unser Radioteamleiter Livio Biondini zum ersten Mal überhaupt Blut spenden. In einer ausführlichen Reportage kann man das auf radiogrischa.ch nachhören. Vor der ersten Spende gibt es jeweils noch ein Gespräch mit dem Blutspendearzt. Das hat Livio Biondini dort auch gemacht, mit Michael Zürcher.
Herr Zürcher, wir haben jetzt das Vorgespräch gehabt. Wieso braucht es das Vorgespräch genau? Was klärt man in so einem Vorgespräch alles ab?
Also Sie haben die Fragen ausgefüllt. Wir haben jetzt zusammen angeschaut. Da kann man schon abschätzen, ob eine Spende möglich ist. Und dann auf gewisse Punkte, wenn jemand jetzt da Ja gekreuzt hat, frage ich dann genauer nachfragen. Und dann schauen, ob eine Spende möglich ist. Und eben die Spende darf weder um den Patienten, der das Patient empfängt, das Blut überkommt, noch eben Ihnen noch Spenderschaden. Und in dem geht es im Gespräch.
Haben schon von Leuten gehört, die ein bisschen Angst haben vor dem Gespräch, weil sie viel Preis geben müssen. Wie können Sie diesen Leuten die Angst nehmen?
Also es ist, im Fragebogen gibt es auch sehr persönliche Fragen. Das ist einfach wichtig, um gewisse Risiken abzuschätzen. Aber das Gespräch, das ist eine relativ kurze Sache und da geht nicht so persönliche Tiefe im Gespräch selber. Das ist eine harmlose Sache.
Und das ist auch vertraulich behandelt alles?
Auf jeden Fall, das ist streng vertraulich.
Jetzt, ich bin so klar, ich darf spenden. Was hätte ich müssen geben, dass ich es nicht dürfte?
Es gibt sehr verschiedene Gründe, wieso man Spender von der Blutspende zurückweisen. Ein Grund ist zum Beispiel, wenn man zu wenig rote Blutkörper hat, zu wenig Hämoglobin hat. Das kommt häufiger bei Frauen vor, wegen natürlichen Blutverlust und allenfalls Eisenmangel. Bei Mann ist das eher ein seltener Grund. Dann weiter häufig sind Reisen. Wenn jemand außerhalb von Europa reist, muss er mindestens einen Monat warten mit der Blutspende. In der Tropen, was Malaria gibt, zum Beispiel bis zu 6 Monate.
Dann gehe ich spenden und dann, was passiert mit meinem Blut? Wie lange wird das gelagert und wohin geht das dann? Bleibt das da gelagert oder wird das verteilt?
Ja, das wird zuerst mal da gelagert in den Kühlschränken, die wir hier haben und Räumlichkeiten. Das Blut wird grundsätzlich auftrennt. Wir machen 3 Produkte daraus. Das sind die roten Blutkörper, die gehen in den Kühlschrank bei 4 Grad. Die werden dann vor allem hier in die Blutbank gelagert, gehen aber auch in die Spitäler im Kanton, wenn es nötig ist. Dann haben wir Blutplättchen und die werden hier auch gelagert bei Raumtemperatur. Und dann haben wir noch das Plasma, das kann man tiefkühlen. Das eben nicht länger, das kann man bis zu 2 Jahre tiefkühlen. Wir wissen nicht genau, wie viel Blut gebraucht wird. Es gibt manchmal durch einen Unfall oder bei einer Komplikationsoperation kann es sein, dass in kurzer Zeit der Patient sehr viel Blutprodukt braucht. Und das kann man nie genau voraussehen, man muss einfach so ungefähr abschätzen. Manchmal sind Patienten, die spezielle Blutgruppen brauchen, in so seltenen Fällen tun wir manchmal auch spezielle Spender aufbieten. Aber das meiste ist sozusagen auf Vorrat, die eben kürzer oder länger anhält.
Jetzt bin ich ja null negativ. Das ist auch das Blut. Jetzt, die Blutgruppe kann auch mehr verwendet werden als ein anderer jetzt, oder?
Genau, null negativ ist der sogenannte Universalspender für die roten Blutkörper. Und es braucht es vor allem für Notfälle, wenn man ganz schnell das Blut transfundieren muss. Bei einer Blutung, bei einem Unfall und die Blutgruppe noch nicht bestimmt ist, dann muss nur negatives Blut gegeben werden. Und darum hat sie die Operationssaal in der Regel auch etwa 2 Beutel noch negatives Blut an Lager.
Wie oft darf ich Blut spenden?
Als Mann können Sie bis zu 4-mal im Jahr Blut spenden. Frauen ein bisschen weniger, dort sind es 2 bis 3-mal im Jahr.
Kann ich es herausfinden, wer mein Blut kriegt?
Nein, das darf man nicht. Das ist in der Schweiz relativ streng. Blutspende ist aus ethischen Gründen unter anderem ist anonym. Also weder der Spender noch der Empfänger weiß, wo das Blut angeht oder von wem sein Blut kommt.
Der Blutspendearzt Michael Zürcher im Interview mit Livio Biondini, bevor er das erste Mal Blut spenden ist. Der Livio hat die Blutgruppe 0 negativ. Das ist die seltenste, die universell gebraucht werden kann und darum immer gefragt ist. Wer auch spenden will, Infos gibt es auf der Homepage des Spendezentrums. 1250 Jahre Geschichte, Legenden und gelebten Glauben. Das Kloster St. Johann im Wallmischteir zählt zu den ältesten und bedeutendsten Klostern in ganz Europa und feiert ein außergewöhnliches Jubiläum. Selina Rettich.
Das Kloster St. Johann im Müstair ist UNESCO-Weltkulturerbe und das aus gutem Grund. Es ist nicht nur 1250 Jahre alt, sondern auch seit seiner Gründung ununterbrochen bewohnt. Zuerst von Mönchen, seit dem 12. Jahrhundert ausschließlich von Benediktinerinnen. Mittlerweile beherbergt das Kloster auch ein Museum, was speziell ist, wie Romina Ebenhüch sagt. Sie ist Museumsleiterin vom Kloster St. Johann.
Ein Kloster per se ist eigentlich ein Ort, wo Menschen zurückgezogen leben, wo sie eigentlich der Öffentlichkeit aus dem Weg gehen wollen. Und hier im Kloster St. Johann kommt die Öffentlichkeit zu uns. Wir haben sehr viele Besuchende, die natürlich auch wegen dem UNESCO-Status hierher kommen. Und das Museum ist sozusagen der Puffer. Also es ist der Raum, der in der Klausur ist. Er ist eigentlich in den ehemaligen Klausurbereich der Schwestern integriert, aber er ist abgegrenzt und sie leben dahinter.
Dass das Kloster so alt ist, weiss man unter anderem dank Holzproben aus dem Gebäude. Mit der sogenannten Dendrochronologie ist rausgekommen, die ersten Balken sind aus dem Jahr 775. Zu dieser Zeit war der Karl der Grosse in der Region unterwegs gewesen. Laut der Museumsleiterin gibt es sogar eine Legende dazu.
Wir haben keine Dokumente, die uns darüber Auskunft geben, ob das Kloster wirklich von Karl dem Großen gegründet worden. Da gibt uns eigentlich nur die Legende Bescheid, dass er 774 in Norditalien war, dort zum König der Langobarden gekrönt wurde und dann wahrscheinlich über den Umbrailpass hierher kam und nachdem er einen Schneesturm überlebt hat, gelobt hätte, im nächsten Tal ein Kloster zu gründen.
Historisch belegt sage ich das aber nicht. Sicher wissen wir nur, dass das Kloster aus einem Grund in Müstair gebaut wurde, sage ich.
Man ist ja an ganz strategisch wichtigen Punkten. Das hat auch mit den wichtigen Verkehrsachsen zu tun, die hier historisch verlaufen sind. Also der Umbrailpass war natürlich sehr wichtig, aber in der Nähe gibt es auch noch eine römische Straße, die dann auch im Mittelalter weiter benutzt wurde, die sozusagen den Süden und den Norden auch verbunden hat. Und solche geopolitisch wichtigen Punkte, die versucht man natürlich auch zu besetzen.
Besonders im Fokus vom Museum steht dieses Jahr die Schwester Pia. Sie ist mit ihren 93 Jahren die älteste Schwester im Kloster, war früher Priorin, also die Leiterin der Gemeinschaft und hat das Kloster durch bewegte Zeiten geführt.
Sie war in der Zeit Priorin, in der das Gebäude UNESCO-Weltkulturerbe wurde, in dem restauratorische Maßnahmen begonnen wurden. Und da hatte sie ganz wichtige Entscheidungen zu fällen. Und dank ihrer Ausbildung an der Kunstgewerbeschule konnte sie diese Entscheidung natürlich besonders gut fällen, denn sie hatte ein Materialverständnis, sie wusste, wie man mit Architekten spricht, worum es eigentlich geht. Sie hatte eigentlich eine fundierte Ausbildung, die ihr dort auch geholfen hat.
Die Schwester Pia war Künstlerin, bevor sie ins Kloster eingetreten ist. Ihr Talent hat sie unter anderem gebraucht, zum Karten zu gestalten, die bis heute im Kloster verkauft werden. Gut 7 Millionen Stück waren es bis jetzt. Der Erlös von diesen Karten ist ein wichtiger Beitrag, um die ganze Anlage zu erhalten. Das ist nämlich ziemlich aufwendig, wie die Museumsleiterin Romina Ebenhöch sagt.
Wir sind UNESCO-Weltkulturerbe seit 1983 und wir haben eine Verpflichtung, dieses Gebäude auch zu erhalten, um diesen Status auch beizubehalten. Und wir investieren viel Ressourcen, also finanzielle ebenso wie personelle, in den Erhalt des Klosters. Wir haben ein fortlaufendes Monitoring der Gebäudeteile, wir überwachen das Klima, den Zustand der Objekte, der Malereien und es muss auch stetig restauriert werden. Und das bündelt natürlich auch sehr viele Ressourcen.
Die Klosterkirche zu Müstair hat die weltweit grösste und am besten erhaltene Malerei. Ein sogenannter Freskenzyklus aus dem frühen Mittelalter. Das sind zusammenhängende Wandmalereien, die eine bestimmte Geschichte oder eine Abfolge von Ereignissen darstellen.
Das Kloster St. Johann und das Museum sind täglich für einen Besuch offen. Zum Schluss kommen wir noch zu den Meldungen vom Tag. Die sind zusammengefasst worden vom Livio Biondini.
Es war etwa die grösste Umweltkatastrophe im Schweizerischen Nationalpark. Im Jahr 2016 bei Sanierungsarbeiten auf einer Staumauer ist der Giftstoff PCB in den Spöhl gelangt, der Fluss, der durch den Nationalpark fließt. Um den Fluss zu sanieren, wird der 3 Kilometer lange Abschnitt trockengelegt. Wie die Engadiner Kraftwerk und der Schweizerische Nationalpark mitteilen, werden für das in einem ersten Schritt 12'000 Fische umgesiedelt. Die Fische werden während 2 Wochen täglich auf rund 300 Meter eingefangen und mit dem Helikopter flussabwärts in einen gesicherten Bereich gebracht. 20 Fachleute begleiten das Ganze, heisst es weiter. Bei Räumungsarbeiten in Wals und Witsch sind Betonsplitter von einer Sprengung weiter als erwartet geflogen und haben Autos und Dächer beschädigt. Verletzt worden ist niemand, wie südostschweiz.ch schreibt. Die Schäden werden von Versicherung gedeckt. Wie es mit der gesperrten Strasse weitergeht, will die Gemeinde bis Ende Monat entscheiden. Drei dunkelgrüne Autos von Marke Jaguar stehen seit Ende Mai auf dem Parkplatz von Rastedt Heideland. Die Kantonspolizei Graubünden gibt wegen Persönlichkeitsschutz keine Auskunft, warum das so ist, wie südostschweiz.ch schreibt. Laut der Betreiberin von Rastedt ist der Halter der Autos kontaktiert und aufgefordert worden, die Autos zu entfernen. Die maximal erlaubte Parkzeit bei Rastedt wäre 4 Stunden. Zwei Jahre nach dem Murgang in Schwanden vermeldet Clarus Süd grosse Fortschritte. Der Schutzdamm ist fertig, Häuser im Rutschgebiet sind zurückgebaut worden und im Plattenau-Quartier starten neue Werkleitungen. Die Projektorganisation wird auf Ende Jahr aufgelöst. Die Gemeindeverwaltung übernimmt die restlichen Aufgaben, wird die Gemeinde mitteilt. Die Kosten liegen bisher bei rund 17 Millionen Franken, vor allem vom Bund und dem Kanton getragen.
Und das war es auch schon wieder mit dem heutigen Infokompakt. Wenn ihr diese Sendung nachhören wollt, das könnt ihr ganz einfach auf radiogrischa.ch. Ich verabschiede mich herzlichst von euch. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen ganz einen gemütlichen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.